geklappt hat.
So, da brauchen wir gar kein Datum zum Start, ne?
Nee.
Wie fangen wir denn an?
Es gibt ein Intro.
Ist das eine Themenfolge?
Ja.
Echt?
Oh, schon, oder? Oder in welches Format machen wir es?
Weiß ich nicht. Habe ich mir noch gar keine Gedanken zu gemacht.
Entweder wir es als Themenfolge machen oder als Wochenrückblick mit einem Thema.
Ja. Dann würde ich sagen, dann fangen wir einfach erstmal an, über das Thema zu sprechen und entscheiden das später, oder?
Naja, aber davon ist es abhängig, ob wir jetzt das Datum sagen müssen oder nicht.
Ach so, dann sagen wir auf jeden Fall das Datum, weil dann kann auch jeder verstehen, was es mit der Folge auf sich hat.
Okay.
Ja? Willst du das machen?
Ich weiß nicht, welches Datum heute ist.
Ich weiß nicht, welches Datum heute ist. 18. September 2023. In 24 Stunden ist die Premiere von Wochenendrebellen im Berliner Zoopalast schon vorbei. Wie geht's dir?
Sehr gut.
Sehr gut?
Ja.
Wir waren eben am Zoopalast.
Mhm.
Und du sahst auch sehr glücklich und zufrieden aus, muss ich sagen.
Ja.
Ja. Da hat der Anblick des Plakats schon gereicht oder ist das eher so ein Gesamtpaket? Kannst du das irgendwie, lass mal in deinen Kopf so ein bisschen reinschauen, was da so gerade los ist.
Ich würde sagen, momentan ist es tatsächlich eine 9,5 von 10. Weil ich mit dem, so wie es jetzt ist, bin ich schon sehr zufrieden. Und ich freue mich auf die ganzen Dinge, die jetzt in den nächsten Tagen kommen und auf die Premiere morgen und auf die Medientermine und auf die weiteren Premieren, auf unser Buch und auf all das freue ich mich schon sehr. Diese 0,5 betreffen das, was dann so danach kommt. Schaffen wir auch alles? Kriegen wir das alles so hin? Aber momentan geht es mir sehr gut und ich bin auch überhaupt nicht angespannt. Also ich bin extrem entspannt.
Du bist entspannt?
Ja.
Also du bist nicht angespannt? Oh, okay.
Ich habe ja jetzt keinen Grund zur Anspannung mehr. Ich kann ja nichts mehr vermasseln.
Ich schon.
Wieso?
Ja. Ich glaube irgendwie, dass die Woche vielleicht auch noch was passiert, was nicht so angenehm ist irgendwie.
Ja.
Nur so eine Ahnung. Ja. Aber wir wollen über den Film sprechen. Wir wollen eigentlich hauptsächlich auch darüber sprechen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Wann oder wie oder in welchem Kontext kannst du dich das erste Mal daran erinnern, dass es irgendwie plötzlich um den Film ging? Kannst du das mal so aus deiner Komplettperspektive versuchen zu schildern?
Also in meinem Kopf ging es eigentlich schon um den Film in dem Moment, wo ich erfahren habe, dass wir ein Buch schreiben.
Okay.
Weil ich mir da schon dachte, das würde irgendwie passen. Und dann wurde das ja mehr oder weniger meine Erwartung bestätigt, als du mir dann 2018 direkt, müsste das, nee, nicht 2018, doch, war das 2018? Ich glaube schon, als du mir das erste Mal davon erzählt hast.
Mhm.
Ja, das war 2018. Und ich habe es ja auch erst wenige Wochen erfahren, bevor wir uns dann mit Richard getroffen haben.
Genau.
Also das war so der Zeitpunkt, wo ich wusste, es wird einen Film geben. Und von dem Moment an war ich da auch schon sehr begeistert von der Idee.
Du hattest also zu keinem Zeitpunkt irgendwie, zu irgendeinem Zeitpunkt mal Zweifel?
Also Zweifel daran, dass es einen Film geben wird, hatte ich nie. Ich hatte dann später, also 2021, 2022, hatte ich zwischendurch natürlich Zweifel, ob das so wird, wie wir uns das vorstellen. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich überhaupt keine Zweifel.
Okay. Ja, blicken wir zurück, wie das Ganze anfing. Also wir haben Wochenendrebellen zusammengeschrieben, noch nicht paritätisch. Das folgt jetzt im nächsten Schritt mit dem nächsten Buch, was wir zusammen rausbringen. Das heißt Chaos auf Augenhöhe. Das werden wir paritätisch dialogisch schreiben. Bei Wir Wochenendrebellen war es eigentlich eher so, dass du hast das Ganze umklammert und umrahmt, könnte man sagen, indem du das Vorwort beigesteuert hast und das Glossar.
Ja.
Und für dieses Buch gab es dann Angebote oder Interesse für die Optionen für die Filmrechte. Und neben den Namen von Firmen, die man da gelesen hat, stand da halt Richard Kropf, wo wir gesagt haben, mit dem treffen wir uns jetzt erstmal.
Ja.
Und mit dem hat das dann beim ersten Treffen gleich irgendwie so gut alles gepasst, dass wir gesagt haben, dann soll der es auch machen, oder?
Ich glaube, das Stadionquartett hat mich überzeugt, dass er mir geschenkt hat.
Das Stadion, stimmt. Was hast du für Erinnerungen an das erste Treffen mit Richard? Wo war das? Wie war das? An was kannst du dich erinnern?
Es war in der Nähe vom Stadion in Berlin, in so einem Café.
Weißt du noch, von welchem Stadion?
Nee.
Kommen wir später noch zu, ja.
Und ja, ich weiß noch, dass, also ich habe das vor allem, ich habe zugehört, also ich habe mir das erstmal angehört und habe so in meinem Kopf so Informationen gesammelt, wie ihr gesprochen habt. Und ich war auch sehr interessiert und war so dabei, aber habe mich halt erstmal nicht groß beteiligt. Und dann, ich fand es aber von Anfang an eigentlich cool und ich habe Richard auch schon so vertraut. Also ich habe nicht so wirklich einen ersten Eindruck, aber das, was er gesagt hat, das erschien mir irgendwie alles logisch und positiv. Ja, und dann erinnere ich mich natürlich noch an das Stadionquartett, das ich geschenkt bekommen habe. Das sind so meine Erinnerungen. Und am Ende war ich mir dann auch eigentlich recht sicher, dass es einen Film geben wird und dass der gut wird.
Ja. Und in dem Stadionquartett bist du eigentlich nahezu unschlagbar, ne? Ja. Kann man so sagen. Ja. Weil du von Würstchenpreisen über Stadionkapazitäten natürlich immer genau weißt, mit welchem Kniff man mit welcher Karte irgendwo durchkommt.
Ja.
Ja. Ja, und dann hat sich Richard an die Arbeit gemacht und hat ein Drehbuch für Wochenendrebellen geschrieben. Und kannst du dich noch dran erinnern, was dann so der erste, sagen wir mal so, der erste neue zusätzliche Meilenstein war?
Zusätzlich zum, ich also erinnere mich dann eigentlich erst wieder daran, dass ich das Drehbuch gelesen habe.
Die erste Version?
Ja.
Ja, das würde ich auch sagen, ist auch so der erste Meilenstein. An was erinnerst du dich da?
Dass ich das zugeschickt bekommen haben und ausgedruckt haben und dann sollte ich Markierungen machen an Stellen, wo ich sage, da müssen wir nochmal drüber sprechen und in verschiedenen Farben, so, da müssen wir drüber sprechen und das geht auf gar keinen Fall. Und genau, da habe ich halt so einen Marker und einen Kuli genommen, habe da halt so Sachen reingeschrieben. Und dann haben wir uns da besprochen. Aber im Großen und Ganzen war das eine sehr gute Fassung.
Man hatte gleich bei der ersten Fassung irgendwie so ein Gefühl, dass man sagt, okay, das trifft schon insgesamt ziemlich gut. So einfach so von der Grundstruktur so, ja, stimmt. Das hatte ich auch, ja. Ja, und dann haben wir quasi diese Drehbuchversion genommen, die gedruckte, mit deinen gemarkerten Texten. Und haben die in einem Privatpodcast für Richard eigentlich aufgenommen.
Ja.
Ja. Weißt du noch, wie lang der Podcast ging?
Etwas über 2 Stunden.
Etwas über 2 Stunden.
Ja, ist nicht so gut angekommen.
Ja. Und dann haben wir die Richard geschickt. Was ist dann passiert?
Da gab es offenbar irgendwie ein Missverständnis, weil er hat dann so gefragt, ob wir den Film überhaupt noch machen wollen. Und,
ja, genau.
Ja, das, ich nehme an, er hat einfach nur die Dauer der Datei gesehen oder die Größe der Datei und dachte dann so, wir zerreißen das Drehbuch jetzt komplett, aber so war das natürlich nicht, sondern es waren vielleicht 10 Minuten tatsächliche Kritik von meinen rot markierten Stellen und der Rest waren eigentlich diese Dinge, über die man sprechen kann, also sowas wie noch Ergänzungen oder Anmerkungen, also nichts Problematisches, weil das Drehbuch war insgesamt, wie gesagt, sehr gut. Und das haben wir dann auch in der Podcast-Folge ja gesagt, die wir ihm geschickt haben, aber es hat wohl einen komischen Eindruck hinterlassen.
Ja, aber er hat es ja später auch aufgeklärt, er hat es ja dann auch genauso gesehen wie du. Er hat nur erstmal sich erschrocken nach so einer riesigen, also die Dauer der Datei gesehen hat und war dann, glaube ich, für das Feedback auch so in der Detailtiefe von dir, glaube ich, nicht ganz undankbar. So
eigentlich müssen wir die Folge mal veröffentlichen.
Wir können sie auf jeden Fall, was wir mal machen könnten, wir könnten mal reinhören bei Gelegenheit.
Ja.
Das ist sicherlich charmant. Ja, ja, und dann begann so eine Phase, ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Drehbuchversionen eingehen, sagen wir mal, es begann dann so eine Phase, wo auch du und Richard ihr euch in Details immer nochmal auch abgestimmt habt. Wie hast du die Phase so in Erinnerung?
Ja, da haben Richard und ich oft über Twitter oder per Mail geschrieben und er hat mir sehr viele Fragen gestellt, also er hat so meine Rückmeldung sehr ernst genommen und sie auch nicht irgendwie als, ja okay, wir müssen das jetzt irgendwie so einarbeiten, wahrgenommen, sondern eigentlich auch als Hilfe. Also er war dankbar für die Rückmeldung auch, weil es den Film halt wirklich auch besser gemacht hat. Und da haben wir dann halt sehr viel geschrieben, ich habe ihm teilweise original Sätze von mir geschrieben, so wie ich sie gesagt habe, für einige Szenen des Films. Und er hat mir immer wieder geschrieben, ob er das so und so richtig verstanden hat, ob man das so machen kann. Und ja, da haben wir sehr viel interagiert in der Zeit.
Und Gibt es aus dem, ich überlege gerade, dass wir ohne Spoilern klarkommen, gäbe es aus dem Trailer etwas, wo du ein Beispiel nennen kannst, ob du da irgendwie in irgendeiner Form, ich meine, mitgewirkt hast du ja immer in einer gewissen Form, aber du weißt, wie ich
Ja.
meine, so auch am Drehbuchprozess?
Was war denn alles im Trailer drin? Ich habe gar nicht mehr im Kopf, welche Szenen das alles waren. Die Aufzugsszene wurde ja nochmal ein bisschen angepasst, oder?
Ja.
Ich habe aber auch nicht mehr in Erinnerung, wie die ursprünglich war.
Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ja.
Was war noch im, was ist überhaupt noch im Trailer? Ich habe den Trailer jetzt länger nicht mehr gesehen.
Oh, die Einstiegsszene, wo Mami nachts geweckt wird.
Die war anders vorher.
Nein, ich meine die, da
Ach
hast
so,
du,
den
glaube ich, den,
Vortrag
da
habe ich
hast du
ihm geschickt,
den
ja.
Vortrag hast du ja dazu geschickt.
Ja,
Ja.
den Vortrag über den Big Crunch, den habe ich so gehalten tatsächlich.
Genau. Und dann gibt's, darüber kann man aussprechen, das sind, werden wahrscheinlich irgendwie dann mal Outtakes oder sowas, gibt es noch Szenen im Forschungszentrum vom Original quasi, wie du damals mit Mami dich im Forschungszentrum vorstellst und man versucht, dich in den Kids Club abzuwälzen, eigentlich so zu Beginn. Und dann hältst du so ein, zwei Vorträge. Da sind die gesamten Vorträge tatsächlich alle aufgezeichnet worden. Aber das ist dann wahrscheinlich für die Extended Version oder irgendwie sowas, weil das dann doch nochmal so das ein oder andere Minütchen ist. Ja.
Ja, Sito war mir auch sehr dankbar für die ganzen Vorträge, die er da halten musste.
Ja,
Ja.
aber hat er ironisch gesagt oder was? Weil er das richtig lernen musste oder richtig
Ja, weil er
Schwierigkeiten hat?
das halt so komplett auswendig lernen musste und es halt anscheinend komisch ist, so ganz selbstsicher da stehen zu müssen und so auszusehen, als würde man das komplett verstehen und man versteht halt so kein Wort. Das kann ich mir halt gut vorstellen. Ich könnte das nicht.
Okay, verstehe. Ja. Ja, kann ich aber total nachvollziehen. Aber umso beeindruckender, wie grandios er es
Ja.
macht, ne? Aber da zum Cast kommen wir ja gleich insgesamt nochmal. Das war so der erste oder der zweite Meilenstein, sagen wir mal, so diese wechselseitigen Phasen, wo es dann neue Drehbuchversionen gab. Was war so der nächste Meilenstein des Films, so aus deiner Perspektive?
Nach, also es gab dann ja praktisch, es kamen immer weitere Drehbuchversionen und die wurden dann halt immer feiner ausgearbeitet eigentlich. Und dann irgendwann zwischendrin kam ja der Cast.
Genau. Wollen wir über den Carsten ein bisschen sprechen?
Ja.
Ja. Fangen wir mit Papsi. Was hältst du vom Papsi-Cast?
Ja, finde ich gut. Also alle waren dann so, als Florian David Fitz feststand, waren alle so, wow, voll bekannt und ich kannte ihn tatsächlich noch nicht. Also ich hatte den Namen noch nicht gehört, aber ich hatte auch die anderen Namen, die zur Diskussion standen, nicht gehört. Also ich habe eigentlich
Ja, weil
wenige
du, glaube
SchauspielerInnen
ich,
je
außer
gehört.
so, also ich glaube, du könntest so 10 Schauspieler aufzählen.
10? Ich denke, 10 würde ich hinkriegen.
Ja, aber dann wird es auch dünn, oder?
Ja, aber auch keine Deutschen.
Hm,
Also
okay.
da, also viel mehr als 10 auf keinen Fall. Und
Okay.
jetzt durch den Film natürlich, aber vorher nicht. Ich kannte vorher echt viele anscheinend nicht, die eigentlich total bekannt sind. Aber selbst wenn ich obwohl ich den Namen nicht kannte, ich habe dann ja praktisch die ersten Szenen gesehen und das war halt einfach sehr gut. Also deswegen hat mir die Besetzung auch sofort gefallen und später habe ich dann Florian ja auch kennengelernt und das würde ich sagen, passt schon ziemlich gut.
Passt schon ziemlich gut.
Ja.
Okay. Ja, es war ja letztendlich, haben wir ja recht früh was bei dem Cast, also wir wurden ja gefragt, ob wir irgendwelche Wünsche, Bedingungen oder sonstiges haben. Und wir haben ganz früh beim Cast gesagt, dass es die absolut entscheidende Besetzung bist du. Da darf insgesamt nichts schief gehen, sowohl bei der Besetzung als auch beim Drehbuch und bei den einzelnen Szenen. Aber bei mir gab es schon ein bisschen die Freiheit, mich auch anders zu interpretieren und anders darzustellen. Wie weit oder wie nah ist denn der Film Flo Mirko am echten Papsi? Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, er ist grundsätzlich schon sehr nah. Auch so, also ich würde sagen, so, ich weiß nicht, so die Art, wie wir manchmal, wie wir so miteinander sprechen auf unseren Touren und wie wir so interagieren und wie du aber auch so zu Hause bist und von dem, was ich wahrgenommen habe, auch wie du so an der Arbeit bist, das ist schon relativ gut drin irgendwie. Und da sehe ich dich schon irgendwie ziemlich wieder in dem, wie Florian spricht. Inhaltlich ist halt, aber das ist ja was anderes. Inhaltlich würde ich sagen, ist in deiner Rolle der ein oder andere Unterschied. Also einfach im Charakter.
Hast du dann ein oder zwei Beispiele für vielleicht?
Also so, die Art, auf die du mit mir streitest. Überhaupt die Art, wie wir streiten. Ich würde sagen, wir streiten anders in der Realität.
Ja.
Das würde ich sagen, ist definitiv ein Unterschied.
Wie würdest du unsere Streits im Vergleich beschreiben?
Also erstmal sind unsere Streits in der Regel nicht so asymmetrisch. Also es ist nicht so, dass einer den anderen komplett zusammenschreit und demütigt, sondern es ist eine gegenseitige Sache in der Regel.
Oh ja, gute Beobachtung. Das ist ein guter Punkt. Also, dass das länger ein längeres Ringen miteinander ist, bevor der erste zusammenbricht.
Genau.
Ja, okay. Ja, würde ich so unterschreiben.
Es ist deutlich heftiger als im Film gezeigt.
Ja.
Also auch
der Wortwahl.
Von der Wortwahl, ja.
Ja.
Auch von der Lautstärke manchmal.
Ja.
Und es ist, die Streits enden anders. Das heißt, es ist nicht so, dass dann einfach nach ein paar Minuten so Ruhe ist und dann ist es halt so vorbei, sondern wenn es praktisch einen Grund für den Streit gab, dann entlädt sich dieser Streit halt irgendwann und dann ist eine Phase, wo wir nicht streiten, aber wo das Problem ja für mich noch da ist und wo ich dann auch nicht einfach sage, okay, wir machen jetzt weiter, sondern das Problem ist noch da und dann mit ein paar Stunden oder Tagen wird das dann, wird sich dem Problem versucht, rational anzunehmen, ohne wieder zu streiten. Also es würde nicht so funktionieren, dass wenn eine von meinen Regeln gebrochen wird, dass ich dann ein paar Minuten später auf dem Bahnsteig sitze und sage, ja, blöd gelaufen, dann fahren wir mal weiter.
Ja, okay. Aber jetzt bist du ja schon in deiner Rolle. Aber okay, aber den Punkt, also ich finde die eine Beobachtung finde ich sehr, sehr gut, was das unterschiedliche Streiten angeht. Lass uns bei Florian bleiben. Gibt's etwas, wo du sagst, da ist der größte Unterschied?
Der größte Unterschied.
Ja, ich weiß, mehr Haare, bessere Figur etc., aber
optisch habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber
wenn du nichts hast, ist auch nicht so wild. Na dann lass.
Ja.
Ist ja nicht schlimm. Ja. Kommen wir vielleicht oder nähern wir uns mal nicht chronologisch, weil die nächste Besetzung wäre eigentlich, wenn wir der Reihenfolge nachgehen, wie es für den Film gemacht wurde, wäre C2 der nächste. Wollen wir vielleicht trotzdem erst über Mami sprechen?
Ja.
Ja? Wie würdest du das so insgesamt einschätzen?
Passt, würde ich sagen, mindestens genauso gut. Mami hat ja praktisch, also Mami in dem Film, sieht man ja in einem ganz anderen Setting als uns irgendwie, weil Mami sieht man ja eigentlich vor allem in den Szenen zu Hause und im Kontext von Schule und klar, kurz mal auf Reisen, aber es ist ja irgendwie eine ganz andere Umgebung. Und ich würde sagen, bei Mami passt die Persönlichkeit sehr gut. Und die reale Rolle, die sie also eingenommen hat, wird sehr gut wiedergegeben. Und ansonsten so die Art, auf die sie mit mir spricht und mit Lani, passt eigentlich auch. Wie das, also zwischen euch beiden, also zwischen Aileen und Florian praktisch, weiß ich gar nicht genau. Da gibt es ja auch nicht so viele Szenen zusammen. Aber da würde mir jetzt auch kein großer Unterschied zur Realität einfallen.
Okay. Du warst ja dabei, als Aileen Tetzel mit Mami telefoniert hat, um sich so ein bisschen auf die Rolle vorzubereiten. Gab es auch etwas, was du so mit auf den Weg gegeben hast oder warst du bei dem Telefonat quasi nur Zuhörer?
Ich habe nur zugehört.
Du hast nur zugehört insgesamt, ja. Nein, aber ich denke, Aileen Tetzel ist dort sehr, 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 sehr nah dran, auch so in der ganzen Wirkung, auch wie sie dann dieses Kämpferische, finde ich, ist sehr, sehr gut rausgekommen. Und diese absolut kompromisslose, wenn es um dein Wohl geht, so, das ist total gut getroffen. Und dieser Blick von ihr bei der Szene, bei der Direktorin, wo es dann darum geht, Förderschule, wo sie dann Florian so ganz bösartig anguckt, das war schon ziemlich nah dran, so an dem Gefühl, das du hattest, als du Sito das erste Mal gesehen hast. So musste ich irgendwie so denken, weil Mami auch manchmal so einen Blick drauf hat, der doch da sehr, sehr nah dran war. Ja, Joachim Krohl als Opa.
Das passt richtig gut.
Ja, du musst vielleicht mal, beschreib doch vielleicht einfach mal deinen Opa und dann mach den Sprung zu Joachim Krohl, wo, an welchen Szenen du das vielleicht festmachst, dass es gut oder vielleicht nicht so gut gelungen ist.
Also bei meinem Opa muss man halt eigentlich zwei verschiedene Seiten irgendwie betrachten. Auf der einen Seite sagt er manchmal sehr, sehr kluge Sachen und man kann sehr gute Gespräche irgendwie haben. Auch würde ich sagen, manchmal ist er die Person aus meiner Familie, die mir am ähnlichsten ist und die am meisten Verständnis irgendwie aufbringen konnte auch. Also Verständnis im Sinne von, dass die Person das tatsächlich verstehen kann. Auch dann hier Gespräche über Geschichte oder über wissenschaftliche Themen und so hatte ich ganz oft mit meinem Opa. Und diese sehr durchdachte, kluge Seite kommt definitiv in dem Film auch raus. Also er hat, würde ich sagen, einen der wichtigsten Sätze im ganzen Film, wenn nicht den wichtigsten. Und dann gibt es praktisch diese Seite von ihm, wo er so komplett skurril ist und dann irgendwie so sehr laut wird und sich bei sich selbst kaputt lacht und von Außenstehenden dann so sehr impulsiv irgendwie wahrgenommen wird. Und auch die Szenen kommen definitiv gut raus. Also so, mein Opa ist in seiner Persönlichkeit schon sehr gut getroffen und auch wenn er dann praktisch von irgendwas begeistert ist, wie er das dann so sagt und mit welcher Stimme und welcher Gestik und so, das macht Joachim schon sehr genauso wie Opa.
Hm. Ja. Der Jason ist schon gut, so wie er ist. Das ist der zentrale Satz des Films, der eigentlich alles sagt, was zu sagen ist, so.
Ja.
Ja, im Film Joachim Krohl natürlich als Borussia Dortmund-Fan, analog zu Mami. Bei Mami ist das tatsächlich so. Bei Joachim Krohl natürlich auch. Bei meinem Papa, bei deinem Opa ist dem nicht so. Der ist Anhänger von Fortuna Düsseldorf. Aber das wollte man Joachim Krohl wohl auch nicht antun, denke ich. Ja. Es wäre natürlich spannend gewesen, wenn ich meine, der Richard hat ja irgendwann mal gefragt, ob das eine Rolle spielt oder so. Da haben wir ja auch gesagt, das spielt eigentlich kein Otto. Aber was jetzt gewesen wäre, wenn wir gesagt hätten, ja, also mein Dad ist eingefleischter Schalke 04-Fan dann wäre es schwierig geworden. Dann müsste man Joachim Krohl mal fragen.
Ja.
Wir wollten ja eventuell mal gucken, ob wir ihn zu einer Podcast-Folge überzeugen können. Dann würden wir ihn jedes Mal fragen, müssen wir ihn fragen, ob er die Rolle auch angenommen hätte, wenn er einen Schalke-Schal hätte tragen müssen. Dann haben wir vielleicht noch als Besetzung, sollten wir vielleicht noch drüber sprechen, oder nein, lass uns mit Sito weitermachen. Sito, da solltest du dich zu äußern.
Also Sito passt eigentlich zu 100%, da würde mir kein nennenswerter Unterschied einfallen. Das ist 1:1 so wie ich bin, sowohl vom Inhalt als auch von der Art, wie er spricht und wie er sich verhält, wahrscheinlich die Rolle, die am schwierigsten zu spielen ist und die trotzdem am besten getroffen wird.
Ja, Sito ist eine absolute Wucht, eine absolute Granate. Also ist mir auch jetzt nochmal, als wir aus den Trailern, aus den Szenen etc., da war einem das natürlich schon immer klar, aber jetzt, als wir den letzte Woche dann nach relativ langer Zeit den Film ja dann nochmal gesehen haben, boah, ist der Junge eine Wucht. Meine Güte. Wahnsinn. Wirklich der pure Wahnsinn. Und das ist gleichzeitig sowohl er als auch die gesamte Familie menschlich so mega sind, macht irgendwie die ganze Sache rund. Jetzt stell dir mal vor, der Junge würde das gut spielen und dann lernst du diesen kennen und denkst so, bäh, ist das eine Drecksbratze. Und das ist so voll der mega arrogante Schnösel oder so. Stell dir das mal vor.
Ja.
Wäre das schlimm? Oder würdest du sagen, nee, dem sein Job ist, mich gut zu spielen und der Rest ist egal?
Also es gibt natürlich Grenzen so. Also bestimmte Menschen dürften das nicht spielen, durch ihre realen Äußerungen in der Realität.
Mhm.
Aber da wäre ich, glaube ich, insgesamt relativ locker. Ich müsste die Person nicht mögen, wenn sie es gut macht.
Mhm, okay. Aber es ist schon ein ein ordentliches Upgrade. Ich meine, du bist, wir sitzen jetzt in Berlin. Ich bin vor einer Stunde oder so angekommen oder anderthalb. Du bist schon den halben Tag in Berlin. Du hast dich wieder mit Zito getroffen. Eigentlich immer, wenn du in Berlin bist, ja. Auf dem Hinweg oder auf dem Rückweg, gibt es nochmal einen Abstecher zu Zito und dann macht ihr beide Unsinn. Das ist schon ja auch, ja, insgesamt rund und schön an der Geschichte, oder? Ja.
Schon.
Wenn man bedenkt, was wir da so hacken hatten, weißt du es noch? Wie wir uns immer so unterhalten haben und gesagt haben, ah, und die gesamten Zweifel, bei dir glaube ich noch mehr als bei mir, an der Qualität des Endergebnisses hingen bei dir immer sehr, sehr früh, wenn man gesagt hat, ah, das könnte gut werden, ja, aber meine Rolle.
Ja.
Das war ja immer so von Anfang an deine Sorge. Und als Zito so kam, wir haben das ja im Instagram-Account, sieht man ja auch die Bilder noch, die hatten wir ja damals hochgeladen, als du die ersten Szenen von Zito gesehen hast, wie wir dich gefilmt und fotografiert haben. Die pure Freude in deinem Gesicht, weil man so richtig sehen kann, wie so alles abfällt von dir und sagst, jawohl. Ja,
ja, das war halt schon, ich konnte mir vorher nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, weil ich nicht wüsste, wie man meine Verhaltensweisen spielen sollte, ohne sie irgendwie ins Lächerliche zu ziehen, und das wäre extrem einfach möglich gewesen, auch unabsichtlich. Deswegen konnte ich mir nicht vorstellen, dass jemand das in der Lage ist zu spielen. Habe ich eigentlich niemandem zugetraut.
Ich war auch mega skeptisch. Also A, natürlich durch die altersbedingte Einschränkung ist natürlich etwas, dass man grundsätzlich auch erstmal sagt, naja, also auch jemanden in dem Alter zu finden, der das mitbringt, um das hinzukriegen, da hatte ich also sehr, sehr große Zweifel dran. Weil die Frage relativ häufig aufkam, vielleicht auch gleich in dieser Runde. Also Zito ist kein Autist, und es war auch nie Bedingung von unserer Seite, dass ein autistischer Junge dich spielt.
Ja.
Ja. Und warum? Oder warum war das keine Bedingung?
Naja, weil ich da pragmatisch war. Also man sieht es ja letztlich auf dem, also im Kino sieht man es ja letztlich nicht. Und es kommt darauf an, wie werden zum Beispiel mit Autismus assoziierte Verhaltensweisen gezeigt. Werden sie korrekt gezeigt oder werden sie eben überspitzt, stereotypisiert, ins Lächerliche gezogen? Das darf nicht passieren. Also das, auf das Ergebnis kommt es an. Und natürlich ist das in bestimmten Kontexten sicherlich, wäre das problematisch, aber in diesem Fall sehe ich darin kein Problem.
Okay, aber du kannst den Kritikpunkt, der schon das ein oder andere Mal kam, dass im Idealfall oder dass es grundsätzlich ein Problem ist, wenn nicht behinderte Menschen behinderte Menschen spielen, nachvollziehen, oder würdest du sagen, dass beurteilst du im Kontext Autismus einfach nochmal anders oder grundsätzlich anders, oder wie würdest du das sehen?
Nee, das scheint mir grundsätzlich logisch, aber nicht als Prinzip, sondern weil ich mir vorstellen kann, dass das einfach oft daneben gehen kann. Aber wenn es trotzdem funktioniert, dann habe ich damit kein Problem.
Okay. Ja, dann kam die Rückmeldung von dir an den Marc, an den Regisseur, zu dem kommen wir gleich auch noch, und an den Richard. Zito muss es sein. Ja, und dann begann das große Zittern, denn es war gar nicht klar, ob Zito das so noch machen kann und machen darf, weil natürlich so für Dreharbeiten von Kindern unfassbar hohe Hürden auch sind und schwierige Regeln. Und wer hat's gemanagt?
Marc.
Marc Rotemund, der Regisseur. Lass uns über den sprechen. Welche Erinnerung hast du so an das erste Kennenlernen?
Das war in München, in so einem Innenhof, unter ganz strengen Corona-Bedingungen. Das war so einer der einzigen Treffen überhaupt, die ich zu diesem Zeitpunkt hatte. Richard hat mit mir vorher nochmal so geschrieben meinte so, dass ich mich am Anfang auch so, dass ich mich irgendwie nicht einschüchtern lassen soll oder so, weil das vielleicht irgendwie sein Auftreten oder so, keine Ahnung, so wirken kann.
Wegen der sonoren Stimme.
Ja, anscheinend.
Kann ich total nachvollziehen. Der Marc ist so als Typ, wenn er so auftritt, natürlich erstmal so ein, das ist schon erstmal ein Kerl so, ne? Wenn der so vor dir steht und ist natürlich auch erstmal ein Name und dann diese sonore, rauchige Stimme dazu insgesamt, die kann einen schon mal einschüchtern. Wobei, das bei dir, ist das so eigentlich bei dir? Eigentlich eher nicht, ne?
Nee, und ich meine, er hat dann ja auch so über sehr schnell über das Handwerk selbst gesprochen, also was so zu beachten ist bei der Regieführung.
Ja.
Und das klang halt alles extrem schlau. Also ich habe nicht wirklich Ahnung von dem Thema, aber ich meine, man hat manchmal so einen groben Eindruck, dass die Person versteht,
ob jemand weiß, wovon er spricht. So. Ja, und den Eindruck hatte man sehr schnell.
Den hatte man definitiv.
Ja.
Ja.
Und den hätte er ja auch noch nicht mal darlegen müssen, weil man einfach weiß, was er kann. Ja, okay.
Ich meine, wir haben ja auch vorher schon einige Filme dann von ihm gesehen. Und die waren halt auch alle sehr gut, deswegen habe ich mir da auch keine Sorgen gemacht.
Und dann gab es ja noch eine weitere Zusammenarbeit mit Marc, nämlich, das würde ich jetzt mal so als den nächsten Meilenstein festhalten, das waren die Dreharbeiten, wo wir dabei sein durften. Würdest du das auch so als den nächsten Zwischenschritt sehen?
Ja, schon.
Ja, also ich würde vielleicht nochmal dazwischen nochmal so Phasen so sehen, wo es auch nochmal so zu Drehbuchveränderungen kam, die schon auch umfangreicher waren zum Teil, wo wir, das war so Teil dieser Phase gewesen, wo du vorhin schon gesagt hast, dass es so zwischendurch auch mal so ein bisschen Sorge gab, weil bei kleineren Veränderungen plötzlich dann Dinge drin waren, wo du sagst, Moment, jetzt widerspreche ich mir aber hier in meiner Konsequenz irgendwo selbst oder sowas. Ich habe die Szene jetzt nicht genau in Erinnerung. Aber da gab es nochmal so ein bisschen so eine wuseligere Phase, wo wir ein bisschen Bammel hatten irgendwie. Und auch das war die Phase, muss man sagen, wo Marc derjenige war, der gesagt hat, beruhigt euch, wir kriegen das alles hin. Ja, der dort die Ruhe, ich meine, mit seiner sonoren Stimme und seinem Auftreten hätte es auch gereicht, wenn er mit der Faust auf den Tisch gehauen hätte. So, Ruhe, das ist jetzt mein Film und so wird es jetzt gemacht. Hätte ich auch keinen Ton, hätte ich nichts mehr gesagt.
Wirklich?
Gesagt hätte ich dann nichts mehr. Was willst du denn dann noch sagen?
Ja, widersprechen.
Ja, und dann?
Naja, ich meine, selbst wenn es jetzt, wenn man jetzt vielleicht nicht sich vertraglich irgendwas zusichern hätte lassen, sind wir ja auch, also unsere Unterstützung ist ja schon auch ein Wert für den Film.
Ja, aber jetzt nicht in so einem großen, also das, gut, man will es da ja auch nicht drauf ankommen lassen oder so, da wäre es ja auch nie drauf hingelaufen, aber es war ja jetzt auch eben rein hypothetisch, dass wenn er das so gemacht hat, hat er nicht, wollte er eigentlich eher, dass er immer derjenige war, der zu der Phase dann die Ruhe reingebracht hat und sagt, wir kriegen das alles noch hin. Ja.
Ich meine, es ist ja auch unsere Kritikpunkte zu dem Zeitpunkt waren ja auch einfach stichhaltig. Also wieso hätte jemand sie verwerfen sollen, wenn sie den Film wirklich besser gemacht haben?
Ja, dazu muss aber auch immer die Bereitschaft bei jedem da sein, aufmerksam zuzuhören. Ja. Und ich glaube, dass da auch das große Glück ist, das hat ja auch Marc letzte Woche, als wir ihn getroffen haben, nochmal gesagt, dass so im Zuge seiner Arbeit er schon dann ja auch immer die Situation hat, dass er sich auch mal überzeugen lässt von und dass er eigentlich eher so den Raum schafft auch für Mitarbeiter und sich auch mal von Ideen überzeugen lässt insgesamt. Und dazu gehört ja schon erstmal die Bereitschaft zuzuhören, die ist ja nicht immer da. Ja. Und von daher unabhängig davon, ob was wir vertraglich uns haben zusichern lassen oder was eben nicht oder so, fand ich das schon extrem wertvoll, dass man insbesondere dir da so gut zugehört hat. Das fand ich schon nicht selbstverständlich, aber ich glaube, dass es vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen so ist, dadurch, dass sie zugehört haben, sie auch sehr schnell den Wert deines Inputs dann auch zu schätzen wussten, irgendwo so ein bisschen.
Ne? Ja.
Ja. Ja. Das war so die erste Zusammenarbeit mit Marc und wir haben ihn dann besucht bei den Dreharbeiten in Nürnberg. Was hast du denn da noch für Erinnerungen dran?
Ich habe noch die Erinnerung, dass wir am Abend vorher im Hotel saßen und du dann gemerkt hast, ja okay, ich gucke mir jetzt mal kurz meinen Text an. Dann hast du ihn angeguckt und so minütlich ist deine Panik gestiegen, weil es nach Mitternacht war und du konntest diesen Text nicht. Und hast du noch irgendwie versucht, ihn zu lernen und hast dann gesagt, egal, ich leg mich jetzt schlafen. Ja, und dann haben wir 6 Stunden gebraucht, um das Ganze aufzunehmen. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich habe ja zum ersten Mal San Zito gesehen dort. Und uns wurde noch so gesagt, wir sollen erstmal so ein bisschen wegbleiben und warten, bis so die Dreharbeiten vorbei sind, weil er wohl zu aufgeregt wäre, wenn er mich dann sehen würde. Und das haben wir dann aber nicht so richtig durchgezogen irgendwie, weil ich schon auch aufgeregt war und ich ihn eigentlich auch sehen wollte. Ja, und dann ist das dann doch passiert.
Ja, und abends nach den Dreharbeiten habt ihr noch den ganzen Abend im Hotel gesessen und habt gequatscht.
Ja.
Ja. Aber Dreharbeiten selbst, wie waren die so für dich?
Also,
weil das kann man jetzt gegebenenfalls ja eigentlich auch verraten, das ist ja auch kein großes Geheimnis mehr. Im Film Wochenendrebellen, oh Gott, jetzt wird's meta-ebig, eben nicht. Wir, die Wochenendrebellen, sprechen jetzt darüber, wie die Filmwochenendrebellen im Film Wochenendrebellen die Wochenendrebellen treffen. Erzähl.
Es war toll, weil ich habe ja praktisch, ich treffe ja als Nürnberg-Fan meinen Film ich. Und da ist einer meiner großen Träume wahr geworden. Ich habe schon immer davon geträumt, mich selbst zu treffen und mit mir selbst zu sprechen. Das war immer einer meiner größten Wünsche und der ist da wahr geworden an diesem Tag. Also es war sehr, 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 sehr cool. Und auch praktisch das jenseits vom Dreh selbst, praktisch das in den Pausen. Da habe ich ja mit Sito und Florian Würdest du lieber gespielt. Und das waren dann auch sehr interessante Fragen. Also insgesamt war das schon sehr schön. Und ich hatte ja auch nur einen Satz, den ich konnte, im Gegensatz zu dir. Das habe ich auch sehr genossen, wie Marc dann immer so, cut.
Ja, das war echt skurril.
Das war schon sehr lustig. Und ja, dann irgendwann, ja, ich glaube, irgendwann wurde es dann ja ohne wirklich perfekte Version mehr oder weniger aufgegeben.
Ich meinte, denke,
wir kriegen das schon irgendwie zusammengeschnitten.
Ich denke, er hat da was zusammengeschnitten, würde ich jetzt mal so schätzen, weil er auch einfach, ich glaube auch die Filmspule kostet ja irgendwie Geld oder so und von daher, vielleicht gibt es ja dann, wenn es das irgendwann auf Blu-ray oder DVD gibt, gibt es dann immer diese Bonus-DVDs und da gibt es dann eine komplette Bonus-DVD nur mit meinen Outtakes wahrscheinlich insgesamt.
Und was auch ziemlich lustig war, es gibt ja dort eine Szene, wo die Fans eine Beleidigung in Richtung des Schiedsrichters brüllen und Marc musste irgendwie praktisch diesen Fanblock aus KompasInnen anspornen, das auch wirklich zu schreien. Und ihm war das irgendwie noch nicht so laut und inbrünstig genug. Deswegen hatte er stand praktisch auf der anderen Seite und hat mit seiner Stimme durch dieses gesamte Stadion diese Beleidigung geschrien und Druck gemacht, dass das dann ein bisschen lauter kommen soll. Das war auch sehr komisch irgendwie, aber auch lustig.
Ja. Ja, es war ein, ich weiß noch, was ich richtig dicke Fresse habe. Wir wollten morgens noch Instagram-Stories aufnehmen, beziehungsweise haben die aufgenommen, haben die meisten dann aber gar nicht verschickt, weil wir gesagt haben, Moment, wir wollen ja nicht unbedingt von unserem Cameo-Auftritt jetzt schon verraten. Und ich kann mich noch an eine Story erinnern, wie ich große Fresse habe, dass ich mich jetzt gerade auf dem Weg befinde, die Wachablösung am deutschen Schauspielhimmel durchzuziehen und was weiß ich nicht alles. Und dann dauert es Stunden, meine 2 Sätze aufzunehmen.
Ja.
Das war sehr, 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 sehr unangenehm. Ja, sehr, sehr unangenehm. Ja.
Schade. Hast du die veröffentlicht vorher?
Nee, aber wir haben die noch. Wir haben die noch. Die sind auf dem Wochenendrebellentelefon sind die drauf.
Aber ich glaube, unsere Szene ist jetzt gut geworden.
Insgesamt habe ich ja gesagt, er hat sie gut zusammengeschnitten und es geht ja in der Szene, geben wir ja quasi den Filmwochenendrebellen den Tipp, dass sie sich auf die Suche machen müssen oder dass als Rahmenbedingung als einer der Punkte, die hilfreich sind, sind ein 2:1.
Ja.
Weißt du, wo das herkommt?
Nee.
Da musste ich nämlich jetzt erstmal den Richard nochmal nachfragen, weil ich wusste nämlich, dass ich, als ich damals das Drehbuch gelesen habe und ich dann gesagt musste, wieso empfehle ich eigentlich das 2:1 als gute Möglichkeit, um einen Lieblingsverein zu finden. Ich fand das irgendwie, ich wusste nicht, wo das herkam. Und dann hatte ich den Richard nochmal gefragt. Da hat Dirk Gieselmann für 11 Freunde mal einen sehr, sehr großartigen Artikel drüber geschrieben, warum das 2:1 so das ideale Ergebnis ist. Da hat er die Geschichte quasi aufgenommen, um sie dann am Ende des Films auch nochmal wieder einzubauen, wenn dann, wir wollen da nicht zu viel verraten, der Spoiler, Allah.
Das Ende wurde auch ja sowieso nochmal angepasst sogar auf.
Ja, aber da kommen wir gleich zu. Ja. Das waren die Dreharbeiten in Nürnberg. Gibt es dazu noch was zu erzählen?
Ich denke nicht.
Es war recht kalt, habe ich so in Erinnerung.
Es war sehr kalt, ja.
Und das habe ich so in Erinnerung. Und wir hatten unseren eigenen Wohnwagen, ne? So ein Trailer oder wie man das nennt, wobei es verwirrend war, es stand auf einem stand drauf Mirko und Jason, glaube ich.
Ja.
Und das war aber der von Florian ja. und Zito oder von Zito der, weiß ich gar nicht. Und bei uns stand nur drauf Vater und Sohn oder irgendwie sowas, ne?
Irgendwie sowas.
Ja, war ein bisschen verwirrend, ja.
Und was auch lustig war, dass wir für die vielen Versuche, die wir dann brauchten für den Dreh, haben Sito und ich dann ja sogar eine Decke bekommen, weil es zu kalt wurde.
Stimmt.
Aber wir immer noch nicht fertig waren.
Da wurden noch Decken ran geschafft, weil meine Passage irgendwie so ein bisschen gedauert hat.
Ich musste dann immer noch meine Maske verstecken, weil es dann halt einfach länger gedauert hat, als erwartet irgendwie.
Ja, ich weiß auch nicht. Das war, ich glaube, ich weiß nicht mehr, woran das lag. Das war aber auch das Wetter. Und der Rasen war auch total stumpf an dem Tag. Und ja.
Und wie wir alle so praktisch so einem Stab folgen sollten, der Ball ist angeblich. Das hat mich auch komplett kirre gemacht.
Ja, stimmt, das war auch noch. weil man muss sagen, Richtung wir haben, also die, das muss man vielleicht noch erklären, also es ist so, dass die Spielszenen in den Stadien während des Live-Spiels gedreht wurden insgesamt. Auch die Handlungsstränge mit allen drum dran. Das Einzige, was quasi, so wie jetzt in unserem Fall, dann nochmal separat im leeren Stadion gedreht worden, waren quasi direkte Dialogszenen insgesamt. Die wurden dann nochmal mit Komparsen gedreht und dann wurde das am Ende das Ende zusammengeführt. Heißt aber, die Handlungsstränge, also dort, wo wirklich nur Bewegung passiert etc., also auf der Süd oder so, ist alles während des Live-Spiels gedreht. Nur halt das andere. Und das heißt, wir saßen aber in einem leeren Stadion und mussten eigentlich aufs Spielfeld achten, aber es hat jeder in eine andere Richtung geguckt, weil natürlich der kein bewegender Ball sich angeleitet hat. Und dann hat ein Typ was hat er denn genommen, so eine Stange oder sowas, ne? Und ist dann da unten die ganze Zeit hin und her gerannt und hat den Ball gemacht. Das war sehr amüsant, ja, das stimmt. Ja, muss ich auch dran denken. Ja, das waren die Dreharbeiten. Und dann kam auch am selben Abend, am selben Tag haben wir die ersten 10 Minuten ungefähr gesehen mit Szenen von den Dreharbeiten. Also noch kein Film, sondern eigentlich nur einzelne Segmente. Was hast du da noch für eine Erinnerung dran?
Ich weiß gar nicht mehr, welche Szenen das waren, aber ich weiß, dass sie unfassbar gut waren. Also, dass ich hatte wenn man das Drehbuch liest, dann hat man ja irgendwie so Bilder im Kopf so ein bisschen. Und die wurden sogar noch übertroffen durch die realen Bilder dann irgendwie.
Ja. Nein, ich habe auch ein unfassbar, dass es mich da nochmal so ein bisschen schon geflasht hat. Ich weiß noch, dass ich dann nur aufgestanden bin und den Mark in den Arm genommen habe, weil ich gar nicht so richtig damit wusste, umzugehen, was dort gerade passiert. Und es war der Moment, selbst bei den Dreharbeiten war mir das noch nicht so klar, aber als ich die Szenen gesehen habe, wusste ich, oh scheiße, der Film wird richtig, richtig gut. Ich hatte so noch gar kein Gefühl dafür, wie das dann so auch wirkt oder so, wenn man es dann so sieht. Trotz Zito, trotz des Casts und so weiter, hatte ich die ganze Zeit so gedacht, so richtig kann ich mir das noch nicht so vorstellen. Aber als ich die ersten Szenen gesehen habe, boah, hat es mich da umgehauen. Ach du meine Güte, das werde ich niemals vergessen.
Nee.
Das war von den ganzen Filmmomenten, die es gab, war das, glaube ich, der krasseste bei mir.
Ja.
Wo ich die ersten richtigen, echten Szenen gesehen habe. Und Zito. Nee, Zito war krasser. Zito war vom Gefühl her krasser, weil es einfach so unglaublich war, dass man den gefunden hat. Ja, aber dann kam direkt diese Szenen, wo ich gedacht habe, boah, wird das gut. Da ging mir ein bisschen das erste Mal der Kackstift.
Wieso?
Muss ich sagen. Weiß ich nicht. Da hatte ich so plötzlich so, das könnte verdammt gut werden.
Aber da hat man ja keine Angst vor.
Nee, das nicht. Aber es war halt, ich hatte plötzlich eine andere Perspektive auf den Film. Da erinnere ich mich sehr gut dran.
Ich habe das Gefühl, eigentlich in der Regel ist es so, dass sich deine Perspektive über die Zeit einfach an meine angleicht.
Ja, es könnte sein, dass das nicht selten so ist, dass du sehr früh eine Perspektive einnimmst, der ich dann nur noch irgendwann folge. Manchmal mit etwas Widerwillen vielleicht oder so, aber das schon, ja. Ja, dann waren Dreharbeiten durch. riesig Glück gehabt mit Corona dazwischen noch und alles. Und da die Stadien haben gerade rechtzeitig wieder aufgemacht. Die haben geschoben von hier nach dort. Übrigens, mein Text kam auch später, ne? Das ist auch noch mit ein Grund, ne? Mein Text hat sich auch nochmal verändert, ganz, ganz kurzfristig,
aber
muss ich
nicht
zu
einen
meiner
Tag
Verteidigung sagen.
vorher.
Nicht einen Tag vorher, aber vorher war ich nämlich irgendwie, waren wir bei Holstein Kiel, glaube ich, wenn ich mich recht
Ja.
erinnere. Das muss man zu meiner Verteidigung vielleicht nochmal sagen.
Jetzt trotzdem ein paar Tage hättest du gehabt.
Ja.
Du hast
Ja.
dann nach Mitternacht angefangen.
Ja. Ich weiß gar nicht warum. Aber es war auch irgendwie. Das war auch mitten in der Phase, wo kurz nachdem uns das Restaurant in München abgebrannt ist. Das war schon eine richtig turbulente Zeit. Richtig turbulent, auch beruflich und so. Da erinnere ich mich dran, ja. Ja, dann waren die Dreharbeiten durch. Dann haben wir Weihnachten, glaube ich, nochmal ein 10-Minuten-Schnipselpaket bekommen, wenn ich mich recht erinnere. So rund um Weihnachten gab es nochmal so ein Halbzeit, nee, das eine war Halbzeit und das
Ja.
andere war dann nochmal so ein Video, wo quasi nochmal 10 Minuten des Films eigentlich so zu sehen waren. Dann war sehr, sehr lange ruhig.
Stimmt.
Und dann haben wir nochmal eine Screening-Version bekommen, auf Basis derer wir nochmal kleinere Veränderungen durchgeführt haben oder um kleinere Veränderungen gebeten haben. Aber das war schon eine Version, die uns trotz der zwei, drei Punkte, wo wir gesagt haben, da, die hat uns schon ordentlich aus den Socken gehauen, ne?
Ja.
Ja. Und erinnerst du dich noch an das erste Mal schauen des ganzen
Ja.
Films? Wie war das so?
Ja, also zu dem Zeitpunkt, als wir es zum ersten Mal wirklich geschaut haben, kannte ich ja irgendwie schon vieles sehen. Und deswegen war mir klar, dass es halt extrem gut ist. Aber es war dann halt, ich weiß nicht, diese Gesamtheit dann so zu sehen und dann auch mit dem Ende, das war irgendwie schon mal anders.
Und kannst du dich auch daran erinnern, als wir das erste Mal mit Saskia und Andy und Co. geguckt haben?
Ja.
Kannst du dich da auch daran erinnern, als
Ja.
wir das mit der Familie geguckt haben, so ein bisschen? Ja. Es war der Abend, wo Ömchen Corona hatte.
Ja.
Ja.
Dann musste Opa und sie noch nach Hause.
Ja. Da kann ich mich noch dran erinnern. Wir wollten die nämlich eigentlich alle Mann zusammen gucken, da quasi die Großfamilie. Und dann mussten die obligatorischen Tests durchgeführt werden, weil Ömchen hatte Corona. Ja. Und dann ist Opa wieder mit ihr gefahren.
Ja.
Ja. Hätte ich gerne dabei im Ömchen morgen.
Schon.
Das wäre das Schönste insgesamt.
Ja.
Wenn sie da so vor diesem Zoopalast gestanden hätte und dieses Plakat gesehen hätte, das kleine Ömchen, wäre sie ihrem Schnuckel um Hals gefahren.
Vermutlich.
Wäre sie an den Kopf, würde sie gar nicht mehr richtig drankommen.
Stimmt.
Ja, das wäre ein bisschen schwierig geworden für den Königskuss. Aber sie sagt ja dann auch mal, komm runter jetzt hier.
Ja.
Hat sie immer gesagt, ne?
Ja.
Ja. Ja. Ja. Wie ging es dann weiter? Es folgten dann so die Arbeiten noch so das haben wir dazwischen vergessen. Es folgte noch ganz viel Schnittraumarbeiten, Sounddesign etc.
Stimmt.
Erzähl davon vielleicht mal ein bisschen.
Naja, da waren wir ja selber praktisch nicht dabei, sondern es gab einfach diverse Meetings, also Online-Meetings vor allem, wo ich ausgefragt wurde darüber, wie sich Dinge anfühlen, was in meinem Kopf passiert in bestimmten Szenen. Und da wurde ich wirklich sehr detailliert nach allen Einzelheiten befragt. Also, ich würde sagen, am Ende haben dann so 90 Minuten Meeting ungefähr entsprechend an einer Sekunde Film.
Das war schon irre, oder?
Ja.
Man kann es ja in dem Fall sagen, weil es auch im Trailer in der Szene vorkommt. In dem einen Call ging es um das Geräusch in dem Moment, wenn der Kellner in der Bordbistro-Szene zu dir sagt, nee, Florian sagt es dann, der hat nur einen Clown gefrühstückt. Oder sagt es der Bordbistro-Kellner? Ich glaube, der Bordbistro-Kellner sagt
Der
es, ne?
Bordbistro-Kellner.
Ich habe einen Clown gefrühstückt.
Ja.
Und das, was in dem Moment in deinem Kopf vorgeht, wenn du das Wort wörtlich nimmst, das sollte ähnlich wie an der Stelle, wurde dir kein Verein in die Wiege gelegt, sollte das versucht werden, mit über Sound, Perspektive etc. so ein bisschen zu verdeutlichen. Und das waren dann schon erstmal, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man sich da so lange drüber unterhalten kann, ne?
Ja, aber kann man.
Kann man.
Und es hat sich gelohnt.
Und es hat sich gelohnt an ganz, ganz vielen, ganz, ganz vielen Stellen. Also wirklich ganz, ganz großartige Arbeit. Ja. Und jetzt ist der Film fertig. Und hat sogar, was Musik angeht, noch einen Soundtrack bekommen. Von den Sportfreunden. Stimmt. Stiller. Rebellenherz. Was sagst du zu dem Song?
Gefällt mir.
Gefällt dir gut? Ja.
Auch vom Text. Und die Melodie passt sowieso sehr.
Ja, und es ist halt einfach auch völlig skurril und irre, dass dort einfach mal die Sportfreunde Stiller einen Song zum Film schreiben. Das ist, glaube ich, bei mir so auch kopftechnisch alles noch nicht so ganz verarbeitet. Ich
kann mich langsam an sowas gewöhnen.
Du kannst dich langsam dran gewöhnen? Okay. Ja, wir haben den Cast besprochen. Wir haben über die Musik gesprochen. Wir haben über unsere Dreharbeiten und über unseren Cameo-Auftritt gesprochen. Wir würden sicherlich irgendwann nochmal, weiß ich, was ich überlegt habe, was wir machen könnten. Es gibt einen Podcast, der behandelt in, ich weiß nicht wie viele Folgen, 104 Folgen oder 105 Folgen. In jeder Folge wird über eine Filmminute von Matrix gesprochen. Also die fangen bei Minute 1 an und sprechen dann 45 Minuten über die erste Filmminute mit allen möglichen Theorien drumherum und anzunehmen. Das könnten wir irgendwann mal, wenn wir richtig Langeweile haben, machen wir das mal für Wochenendrebellen. Weil ich glaube tatsächlich, dass es zu jeder Szene so wirklich total viel zu erzählen gibt. Also, wenn ich so an den Einstieg denke, wenn dann so die Bilder an die Wand gehängt werden, da gibt es schon sehr viel zu erzählen. Dann kommt die Familienvereinbarung, da könnte man über die Familienvereinbarung sprechen. Also, 109 Minuten hat der Film, das wären dann 109 Folgen.
Boah, wäre also schon, zeitlich wahrscheinlich nicht möglich, aber es wäre machbar inhaltlich.
Inhaltlich wäre es machbar.
Man kriegt definitiv zu jeder Minute mehr als.
Ja. Müssen wir mal gucken, wir teilen dann würden wir 73 Stunden aufnehmen. Geteilt durch 109, müsste man mal gucken, wie viel das gibt, und dann über jede Minute würden wir so lang sprechen.
Das ist eigentlich schon eine geile Idee, aber das ist zeitlich echt schwierig.
Ja.
Aber wir müssen eigentlich schon mal noch, also wir müssen auf jeden Fall im Podcast auch nochmal über den Inhalt sprechen.
Ja, aber wie gesagt, das ist ja auch etwas, was sich gegebenenfalls verbinden lässt, wenn der Film schon läuft und wir es tatsächlich vielleicht hinbekommen mit Joachim Krohl vielleicht eine Folge aufzunehmen, mit Richard vielleicht nochmal eine, mit Marc Rotemund, um nochmal so über die unterschiedlichen Perspektiven auf den Film zu sprechen.
Ja.
Das wäre bestimmt schon, das wäre bestimmt spannend.
Und mit Zito, wo wir dann unsere alternativen Deutungen ausführen.
Genau, mit Zito würdest du dann eine Folge aufnehmen mit den verschiedenen Verschwörungstheorien, die ihr euch überlegt habt, die ihr im Film unterbringen wollt.
Ja.
Und jetzt ist es so, jetzt ist der Film fertig.
Mhm.
Und wir sind seit gut 4 Wochen richtig, richtig fleißig unterwegs, ne?
Ja.
Richtig fleißig. Wir waren für Stern-TV, für TAF, für die ARD, für ProSieben, für in Podcasts, im Brennpunkt Orange waren wir, bei Raul Krauthausen waren wir, bei Mara waren wir, im Flutlicht an Podcast. Also wir waren richtig fleißig unterwegs. Du hast, glaube ich, sehr, sehr früh gesagt, so Medientermine, wir nehmen alles.
Fast alles.
Was meinst du mit fast? Ach so.
Alles außer Bild.
Alles außer, also fast alles. Und das hast du auch durchgezogen.
Ja.
Selbst den Genf-Termin, der so ein bisschen auf der Kippe stand, weil wir eigentlich nicht wussten, Berlin-Genf, wie soll das funktionieren, selbst den hast du noch, noch wahrgenommen. Warst richtig fleißig.
Aber ja, also natürlich. Aber das war für mich nie in irgendeiner Form irgendwie wirklich anstrengend oder eine Belastung oder was, wo ich sage, ja, das muss ich jetzt machen, weil das ist für den Film und ich möchte, dass der erfolgreich wird, aber eigentlich habe ich keine Lust, sondern jeder einzelne Medienteam, ich hatte immer total Bock.
Du warst immer traurig, wenn es Ende war, ne?
Ja.
Weißt du, so den ganzen, als wir beim Pressetag waren so, und ich fand das wirklich, das war auf den gesamten Tag, fand ich das echt nicht unanstrengend so. Und du fandst es voll schade und hast dich in den Zug gesetzt und bist nach Genf gefahren. Da komme ich überhaupt
nicht drauf klar. War gerade erst warm eigentlich.
Da komme ich überhaupt nicht drauf klar. So. Da komme ich wirklich gar nicht drauf klar. Ja. Da habe ich auch noch nicht so verstanden, wo du das herholst. Ist das pure Disziplin?
Nein,
auch so insgesamt. Ich meine, es ist ja jetzt nicht nur da in dem Kontext so. Es ist ja auch, dass du unglaublich viel arbeitest noch parallel zur Schule und wo du diese mentale Kraft herholst, das verstehe ich nicht.
Ich bin so anstrengende Sachen gewohnt und habe einen so anstrengenden Alltag oft, dass diese nicht alltäglichen Sachen, die mir einfach fallen, dann im Vergleich dazu gar nichts sind. Also was ist so ein Interviewtag im Vergleich zu einem normalen Schultag? Nichts anstrengungsmäßig. Ja, es ist zu viel Arbeit manchmal, das definitiv. Wenn es um Arbeit am Blog und Arbeit am Podcast und Arbeit am Buch, das ist manchmal einfach auch körperlich zu viel. Aber wenn ich das nicht mache, dann kann ich auch nicht ruhig schlafen, weil ich brauche diesen Fortschritt. Und den sieht man ja gerade einfach. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin tatsächlich auch ein bisschen stolz drauf irgendwie, weil ich eigentlich seit drei, vier, fünf Jahren arbeite ich jeden Tag viele Stunden nur eigentlich auf die Zukunft hin. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist der Zeitpunkt, wo sich das Ganze auszahlt. Und wie gesagt, ich würde echt sagen, dass jede Stunde, die ich da rein investiert habe, sich auch gelohnt hat. Und diese Medientermine, wie gesagt, sind überhaupt keine Anstrengung. Also die Frage, wo ich meine Kraft herhole, stellt sich da gar nicht, weil kaum Kraft benötigt wird in diesem Fall.
Ja, verstehe ich. Mir ging es ja auch nicht um Medientermine im Sinne von Medientermine, sondern einfach, wenn ich sage, okay, das war halt wirklich über den ganzen Tag, ja, das meinte ich dann so, weißt du?
Ja.
Also ich meine, ein Spaziergang einmal hier ums Hotel ist auch nicht anstrengend. Wenn man das aber über den ganzen Tag verteilt macht, dann finde ich das schon.
Ja, aber so ein Medientermin ist ja eigentlich kein Spaziergang, sondern das ist eher so ein, keine Ahnung, so eine richtig schöne Zugfahrt. Und die wird dann ja auch nicht langweilig, wenn man sie den ganzen Tag macht.
Okay.
Also das ist, wenn der Nettobetrag positiv ist, dann ändert sich der ja nicht dadurch, dass es den ganzen Tag andauert. Ein positiver Betrag ist natürlich eine unsinnige Aussage. Beträge sind immer positiv, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Ja, jetzt ist morgen Premiere in Berlin. Am Donnerstag ist Premiere in der Lichtburg Essen. Am Dienstag, den 26. ist Premiere im Matheser in München. Und dann ist am 28.09. bundesweiter Kinostart von Wochenendrebellen. Du hast jetzt den Film gesehen. Es gibt niemanden auf der gesamten Welt, der besser beurteilen kann, wie nah das an der Realität ist und was im Vergleich zur Realität gut gelungen ist. Erzähl doch mal so ein bisschen, warum sollte man sich Wochenendrebellen anschauen?
Es ist einfach extrem nah an der Realität. Ja, es ist unsere Geschichte. Und ich würde sagen, alle Abweichungen, die es dort irgendwie gibt, sind entweder da, um den Film jugendfrei zu machen oder dienen wirklich einfach nur der Kompaktifizierung oder an manchen Stellen halt der Möglichkeit, diesen dramaturgischen Bogen herzustellen. Aber es ist ansonsten unsere Geschichte und es gibt viele 1-zu-1-Szenen, die direkt übernommen wurden von dem, was ich in der Realität gesagt habe. Es gibt richtig, richtig krasse Stadionszenen. So das Feeling auf unseren Reisen kommt eigentlich perfekt rüber. Und das Thema Autismus, diesem Thema wird sich dort wirklich auf eine sehr schöne und ich würde sagen wahrscheinlich im deutschen Kino auch recht neue und ungewöhnliche Art genährt. Also dass man eben von diesem defizitären Blick wegkommt und trotzdem Autismus als Behinderung nicht leugnet. Ich glaube, das ist was sehr Wichtiges und Neues, was vielleicht auch einiges verändern wird in den Köpfen der Menschen als Nebeneffekt. Und der Haupteffekt würde sein, dass die Menschen sehr, sehr unterhalten werden von diesem Film und oft lachen werden, glaube ich. Und ich denke, das wird sehr glücklich machen.
Ist das etwas, das werden wir auch häufig gefragt, stört das den Jason nicht, wenn dann über ihn gelacht wird?
Nee, also Lachen ist ja in der Regel ein etwas Positives und es kommt immer auf den Kontext an. Also wenn über mich in bestimmten Situationen gelacht wird, dann stört mich das. Also wenn ich zum Beispiel gerade über, da ist dann manchmal sehr extrem, wenn ich zum Beispiel gerade über die Klimakrise spreche oder so, dann dulde ich es schon manchmal nicht, wenn Menschen überhaupt lachen oder glücklich sind. Auch wenn sie über was ganz anderes lachen gerade, dann halte ich das manchmal für unangemessen. Also auf unseren Reisen lache ich ja selbst nun sehr oft, manchmal auch über mich selbst so ein bisschen und öfter über dich, aber manchmal auch über mich selbst. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass Menschen darüber lachen. Und wenn Menschen das glücklich macht, dann können sie auch gerne darüber lachen. Man sollte an den richtigen Stellen des Films lachen. Aber das finde ich grundsätzlich das schön.
Ich habe gerade festgestellt, dass ich die Hansa Rostock Socken anhabe.
Gehst du morgen so zur Premiere? Gehst du morgen mit denen zur Premiere? Mit
Hansa Rostock Socken? Ja. Ich denke ja nicht. Also ich pflege im Normalfall meine Socken täglich zu wechseln. Hm. Ja. Jetzt habe ich uns selbst aus dem Konzept gebracht. Achso, du hast jetzt gerade ein bisschen beschrieben, warum man Wochenendrebellen schauen sollte. Für wen ist denn Wochenendrebellen als Film geeignet?
Für alle eigentlich. Ich wüsste wenige Zielgruppen, für die, also natürlich gibt es ein paar Zielgruppen, für die sie nicht geeignet sind, aber ich denke, für den Großteil der Bevölkerung.
Okay.
Für den Großteil der Bevölkerung ist der Film geeignet.
Ja, ich würde auch sagen, er bietet wirklich auf so vielen Ebenen für Fußballfans, für Eltern, Väter, Mütter, Onkels, Opa. Also so das Thema Familie ist halt irgendwie sehr, sehr präsent. Ich glaube, da könnten viele Menschen auch so ihre Probleme ebenfalls nachvollziehen, so oder sehen sich dort an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch wieder, denke ich. Und ich glaube auch, dass sowohl die Eltern von autistischen Kindern als auch vielleicht Autisten selbst sich dort an der einen oder anderen Stelle wiederfinden. Ja, also ich denke, das sehe ich so wie du. Das ist, glaube ich, sehr gut gelungen, ohne Allgemeingültigkeit erwirken zu wollen und im Film in irgendeiner Art und Weise allgemein für Autisten zu sprechen oder so. Ich glaube, da ist dieser Mittelweg ganz gut gelungen, dass man das am Anfang über die Diagnose dort nochmal so ganz gut einordnet und dann später wirklich eher so den Jason zeigt. Das finde ich, das ist richtig, richtig gut gelungen. Ja, und auch so die Perspektive, das sind ja alles so Fachbereiche, wo wir uns so gar nicht auskennen, aber da gibt es ja noch den Stefan Gärtner für Kamera. Das ist schon in den Cito-Szenen mega, mega beeindruckend, finde ich. So.
Wie dort meine Perspektive ins Zentrum gerückt wird irgendwie und gezeigt wird, das ist, glaube ich, relativ, also das hat irgendwie was sehr Neuartiges und ich meine, das ermöglicht ja irgendwie auch, also es ermöglicht natürlich nicht den Menschen im Saal nachzuempfinden, wie es mir dann tatsächlich geht. Das ist erkenntnistheoretisch vermutlich nicht möglich, aber es ermöglicht vielleicht doch den neurotypischen Menschen, die das sehen, sich etwas hineinzudenken in so eine Situation und sich vielleicht zumindest ein kleines anderes zu bekommen von der Vorstellung, wie das wohl sein könnte in so einem Schulgebäude zum Beispiel. Und vielleicht denkt ja vielleicht der ein oder andere Mensch nochmal daran und verhält sich etwas empathischer, nachdem er diese Szene gesehen hat. Das wäre natürlich sehr schön.
Ja. 28.09.2023, bundesweiter Filmstart von Wochenendrebellen. Und wir erwarten eigentlich nicht nur, dass unsere Hörer dort ins Kino gehen, sondern wir erwarten auch, dass sie Oma, Opa, Mama, Papa, Tante, Onkel, Schwester, Bruder, alles mitnehmen, was nur geht. Und dann auch dementsprechend, wenn sie begeistert sind, das auch kundtun an die Nächsten. Und wenn sie nicht begeistert sind, was eigentlich nur schwer vorstellbar ist, dann sollen sie uns eine Mail schicken an wochenendrebell@wochenendrebell.de. Dann können wir uns mit den Fragestellungen und der Kritik ein wenig auseinandersetzen.
Wenn ihr nicht begeistert seid, dann erstmal nochmal gucken, dann habt ihr wahrscheinlich irgendwas übersehen oder falsch verstanden. Wenn ihr dann immer noch nicht begeistert sind, dann schreibt.
Ja. Es bleibt spannend. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ein bisschen schlafen oder wollen wir gleich nochmal zum Zoopalast laufen?
Da waren wir ja gerade schon.
Dann gehen wir nochmal hin, das sind ja nur 300 Meter. Ja,
stimmt auch wieder. Ich würde auch übernachten.
Es ist jetzt auch jetzt, wo es richtig dunkel ist, das Plakat ist ja beleuchtet, sieht es bestimmt noch spektakulär.
Mich wundert es, dass da noch keine Massen so campen davor.
Ja, genau. Ja. Ja. Du, wir hätten vorhin vielleicht einfach eine Nachricht schreiben sollen, ob uns jemand Matratzen vorbeibringen kann.
In Essen bestimmt dann vor der Publikumspremiere gibt es das,
ja,
das Public Camping vor dem
Public Camping vor dem, ja, vor dem Kino, ja, wahrscheinlich. Ja. Also ich habe jetzt auch schon ganz viele gesehen, die jetzt schon da an diesen Absperrungen mit so Schildern stehen. Ja. Ja, ja. Jason, ich will kein Kind von dir. Mhm. Das wär's doch. Ja.
Das wär's.
Machen wir Schluss?
Ja.
Wochenendrebellen, 28.09.2023. Bitte, bitte, bitte mit Zuckerguss obendrauf. Geht ins Kino.